Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Journalistin Bascha Mika. Hallo Frau Mika, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag.
Ja, und schön, dass auch Sie dabei sind, wo auch immer Sie uns zuhören. Bascha Mika war früher Chefredakteurin der Taz und anschließend auch Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Und Frau Mika, ich würde zum Einstieg gerne kurze Blitztitelschau Ihrer ehemaligen Zeitungen mit Ihnen machen. Ich habe hier mal beide Titel mitgebracht. Bei der Taz ist es so, die thematisiert die begrenzten BioNTech-Lieferungen von Jens Spahn. Man sieht da groß, sehen Sie jetzt hier auch durch die Scheibe, das Foto von Spahn. Und die Taz macht ein Wortspiel. Er wollte Deutschland moderner machen. Also moderner, das Wortspiel mit dem Impfstoff, nicht so schwer zu verstehen. Und auf der Frankfurter Rundschau dagegen, die haben sich gegen Spahn entschieden. Da ist ein Oberarm zu sehen mit einem Pflaster und da steht ganz groß Grenzen der Freiheit. Also es geht um Pro- und Kontra-Impfpflicht. Als ehemalige Chefredakteurin beider Zeitungen, welchem Titel hätten Sie den Vorzug gegeben?
Ich glaube weder das eine noch das andere, weil sie einfach aus ganz anderen Richtungen kommen und das auch den Charakter dieser beiden Zeitungen deutlich macht. Und das finde ich eigentlich so schön daran. Also eigentlich sagen wir ja unter JournalistInnen, Wortspiele verbieten sich. In der Taz haben wir es immer wieder gemacht und ich finde, das ist auch wirklich gut gelungen. Während die Rundschau nähert sich, es sind ja beides linke Zeitungen, nähert sich dem Thema halt von der Frage der Demokratie, wie viel Unfreiheit verträgt unsere Demokratie, das drückt sich ja in dem Titel aus. Sagen wir mal, die Bildgestaltung in der Rundschau ist heute ein bisschen langweilig, das kann sie auch besser.
Also vielleicht doch das nächste Mal die Spritze mit der Nadel statt der Oberarm mit Pflaster oder so. Ist vielleicht ein bisschen catchier. Ja, die Impfpflicht, Sie haben es gerade schon angesprochen, Pro, Contra gibt es da. Die wird gleich eines unserer Tagesthemen sein. Wir diskutieren nämlich heute gemeinsam, was an diesem Tag, an diesem Dienstag wichtig ist. Und ich kann schon mal verraten, es wird nicht nur ums Impfen gehen, es wird auch einen kleinen Frauenschwerpunkt geben. Nicht nur, dass zwei Frauen im Studio stehen, auch thematisch. Wir schauen gemeinsam auf das, was wichtig ist. Frau Mika, wir haben gerade schon festgestellt, die Frankfurter Rundschau zum Beispiel hat die Debatte über die Impfpflicht gegen Corona auf dem Titel, die Zeitung, in der Sie auch mal Chefredakteurin waren. Und diese Debatte, die dreht sich munter weiter. Seit einigen Tagen läuft die. Und ich habe tatsächlich mal das Wort Impfpflicht in unser Tool eingegeben, in das die Agenturmeldungen einlaufen. Und noch Anfang November gab es Meldungen zwar dazu, aber die waren ausschließlich zur Impfpflicht von bestimmten Berufsgruppen. Und die waren sehr vorsichtig und abwägend formuliert. Und je höher die Inzidenzen, desto höher die Dichte tatsächlich an Meldungen und Forderungen dieser allgemeinen Impfpflicht. Da hat sich die Debatte ja jetzt ziemlich schnell in diese Richtung gedreht, in Richtung einer Impfpflicht für alle möglicherweise. Wie geht's Ihnen denn mit dieser Tendenz?
Ich finde sie absolut verständlich. Mir geht es ja ganz ähnlich und Ihnen, glaube ich, sicherlich auch. Also wir als JournalistInnen waren ja auch über Monate ganz glücklich, dass wir andere Themen hatten. Die Bundestagswahl hat natürlich alles dominiert. Es gab ein Aufbruchgefühl nach der Wahl. Man hatte so das Gefühl, es gibt tatsächlich, obwohl es auf den Herbst zuging, so einen frischen Wind, der durch die Republik geht. Und dieser Wind ist inzwischen echt eiskalt geworden. Und ich glaube, das bedrückt viele Menschen. Es macht ihnen auch Angst. Und deswegen ist es kein Wunder, dass inzwischen die Mehrheit der Leute im Land sagt, ja, wir brauchen eine Impfpflicht. Und dass die Stimmung sich so komplett geändert hat. Ich habe fast den Eindruck, wir stolpern so ein bisschen in Richtung Hysterie, weil wir auch zwischen zwei Regierungen sind, weil man das Gefühl hat, die eine tut nichts mehr, die andere tut noch nicht genug. Und ein Kollege hat es heute genannt, die epidemische Notlage nationaler Tragik. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Begriff dafür.
Ich höre aber daraus, Sie sind jetzt von Ihrer persönlichen Sichtweise ziemlich schnell auf diese analytische gegangen, dass Sie sich selber da vielleicht noch gar nicht so sicher sind. Oder sind Sie für oder gegen eine Impfpflicht? Können Sie das schon klar benennen?
Ich finde es wirklich ausgesprochen schwierig. Also ich denke, wir haben alle eine moralische Impfpflicht. Auf jeden Fall. Wir haben uns verdammt nochmal darum zu kümmern, dass es nicht nur uns selber gut geht und wir sozusagen schauen, fühle ich mich nun wohl mit einer Impfung oder nicht, sondern wir haben auch eine Verantwortung gegenüber dem allgemeinen Wohl und der Allgemeinheit. Ich bin mir nur nicht sicher, was die Impfpflicht der Zwang, der dadurch ausgeübt wird, was er an Folgen hätte. Wir wissen, dass es eine, wenn nicht große, aber leider Gottes sehr laute Anzahl von Menschen hierzulande gibt, die jede Art von Einschränkungen, und sie würden die Impfpflicht eben auch als Einschränkung begreifen, demokratiefeindlich auslegen. Wir sehen es auch in anderen europäischen Ländern, dass es Demonstrationen gegen diese Art von Einschränkungen gibt. Und ich finde die zwar ausgesprochen dumm und verantwortungslos, obwohl diese Leute immer von Eigenverantwortung reden, aber das hilft ja nichts. Wir müssen uns ja darüber Gedanken machen, was löst eine Impfpflicht aus. Aber grundsätzlich merke ich es bei mir selber, und ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so, die Tendenz dazu, einfach zu sagen, jetzt ist aber mal Schluss und jetzt sollen sich gefälligst alle impfen lassen, die nimmt zu.
Ja, und da sind Sie eigentlich fast auf einer Linie mit bestimmten Politikerinnen und Politikern, die auch jetzt ganz klar, transparent sagen, ja, ich habe da meine Meinung geändert. Zum Beispiel äußern sich heute Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU gemeinsam mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen. Die haben einen Gastbeitrag geschrieben in der FAZ. Und die sprechen sich für eine Impfpflicht aus, eben genau mit dem Argument, was Sie gerade genannt haben. Diese laute Minderheit, die eben dann doch ja auch die Freiheit der Mehrheit jetzt bedrohen könnte. Und sie machen eben auch transparent, ja, wir haben da die Meinung geändert. Braucht es in der Politik, das haben wir uns auch heute in der Sitzung gefragt, möglicherweise mehr Mut zum Irren oder erst vielleicht klar sagen, nein, das schließen wir aus und dann nochmal die Rolle rückwärts und zum Zugeben zu sagen, ja, wir haben da jetzt die Meinung geändert und dafür stehen wir jetzt ein?
Aber selbstverständlich. Wer nicht lernfähig ist, hat nirgendwo etwas zu suchen, weder in der Politik noch in der Wirtschaft und schon längst nicht in unserem Job als Journalistinnen. Also dazu gehört Mut, aber wir haben das ja seit Beginn der Pest immer wieder erlebt, dass keine Aussage auf Dauer gehalten hat, dass sich auch sehr seriöse Wissenschaftler immer wieder korrigieren mussten, dass sie nachbessern mussten.
Und das ist ja auch gut so. Weil die Forschung auch neue Erkenntnisse kriegt.
Ja, ja. In der Wissenschaft ist es einfach so, man hat neue Erkenntnisse, dann muss man neu anfangen zu überlegen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Politik das sehr viel häufiger tun würde. Das Problem dabei ist aber selbstverständlich, dass die meisten Menschen in diesem Land hätten gerne Klarheit, auch klare Ansagen, weil sie sich natürlich auch abhängig fühlen und faktisch ja abhängig sind von politischen Entscheidungen. Und da ist natürlich ein Wechselkurs dann auch wieder problematisch. Also ich finde es trotzdem gut zu sagen, ja, die Situation hat sich so verändert, dass wir auch unsere Haltung und unsere Entscheidung dazu verändern müssen.
Ich frage mich nur, warum es da eine vierte Welle braucht, bis die Erkenntnis möglicherweise jetzt kommt, dass wir eben mit dieser Regelung einer möglichen Impfpflicht eine gute Lösung haben. Also ich ärgere mich tatsächlich, dass eben nicht die Politik auch von Anfang an klar kommuniziert hat, was zum Beispiel Christian Drosten auch schon gesagt hat zu Beginn der Impfungen, dass es sein könnte, dass diese Auffrischungen zum Beispiel, die Booster nötig werden. Das ist komplett in der Versenkung verschwunden.
Das ist ganz merkwürdig. Also Sie haben völlig recht. Auch Lauterbach, der ja auch von, also einer der Experten, die natürlich auch entsprechend angefeindet werden, hat gesagt, schon vor über 8 Wochen, teilweise schon im Sommer, haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gewarnt. Aber es ist, glaube ich, nicht nur ein Versäumnis der Politik, auch wenn die natürlich ein hohes Maß an Verantwortung trägt, sondern es ist auch unser aller Versäumnis. Also ich glaube, wir alle haben ein Stück geglaubt, wir haben es geschafft nach dem Sommer und wir wollten uns nicht weiter mit Corona beschäftigen. Und deswegen haben wir das einfach in die Tonne getreten, was da an Warnungen kam, war nicht besonders klug. Aber der Punkt, über den wir eigentlich auch dringend reden müssten, es ist ja völlig richtig, wenn darauf hingewiesen wird von der Politik und auch von der Wissenschaft, jetzt über eine Impfpflicht zu diskutieren, ist natürlich perspektivisch und prophylaktisch völlig richtig. Aber die Auswirkungen werden wir im kommenden Frühjahr spüren. Das heißt, wir diskutieren über eine Impfpflicht eigentlich, um davon abzulenken, dass es sehr bald wieder ein Lockdown oder etwas Ähnliches geben wird.
Wir kommen am Thema Corona nicht vorbei. Das haben Sie gerade schon gemerkt, wenn Sie vor der Musik das erste Thema schon gehört haben. Das ist eben eins der bestimmenden Tagesthemen am heutigen Dienstag. Und ich möchte mit meinem Gast, mit der Journalistin Bascha Mika, nochmal auf die Pandemielage schauen. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass keine Meldung mehr so wirklich schockt, wenn jeden Tag Höchstinzidenzen genannt werden. Wir sind jetzt bei einer Inzidenz von knapp unter 400. Über 300 neue Todesfälle hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet. Ist Ihnen das auch schon so alltäglich geworden, Frau Mika?
Nein. Und ich glaube auch nicht, dass es alltäglich geworden ist. Denn das, worüber wir vorhin sprachen, dass sich die Stimmung so gedreht hat und wir jetzt eigentlich wie viele Monate vorher immer nur über Corona reden, das zeigt es ja auch. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind bald bei 100.000 Corona-Toten. Menschen. Und das bedeutet, das ist nicht mehr eine Kleinstadt, das ist eine Großstadt. Und wenn man sich das einmal vor Augen hält, man fährt in eine Stadt, sagen wir mal ein kleineres Aachen, Aachener Innenstadt, 100.000 Menschen, alle tot. Das kennen wir doch früher nur eigentlich von Pestbildern. Und deswegen... Nein, ich finde es eigentlich eher schrecklich und jeden Morgen die Nachrichten, also eine furchtbarer als die andere.
Was mich dabei auch beschäftigt, sind gar nicht auch nur die Menschen, die sich mit Corona infizieren, sondern, also ob geimpft oder nicht, sondern eben auch die Frage, ob andere Patientinnen und Patienten wichtige Behandlungen erhalten können. Also wir hören ja in den letzten Tagen, dass ganz viele Krebsoperationen jetzt wieder hinten angestellt werden. Ich habe mal nachgeschaut, die Deutsche Krebshilfe gibt an, dass von März bis Juli 2020 50.000 Krebsoperationen verschoben worden sind. Da stellt sich schon diese Frage nach. Wo ist die Solidarität?
Also diejenigen, die ungeimpft in den Krankenhäusern landen, und das ist ja die allergrößte Anzahl derjenigen, auch diejenigen, die Intensivbetten beanspruchen, die strapazieren die Solidarität des Restes der Menschen hier wirklich ganz enorm. Und das, was ich daran nur ganz besonders erschreckend finde, es gibt eine relativ neue Untersuchung über eben Impfverweigerer, Impfgegner. Und der Wissenschaftler, der das untersucht hat, erzählte, er sitzt bei Menschen, bei todkranken Menschen am Bett, die wissen, dass sie wahrscheinlich Corona nicht überleben werden und leugnen es immer noch. Das heißt, es ist eine Form von Realitätsverweigerung, bei der man mit Argumenten nicht mehr ankommt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen zunehmend, mich inbegriffen, dazu tendieren zu sagen, ja, wir brauchen eine Impfpflicht.
Wir hatten letztens einen Juristen im Interview, der hat diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, noch mal ein bisschen zugespitzt und weitergedacht. Also wenn eben jemand im Krankenhaus liegt, der nicht geimpft ist, der Corona hat, der daran sterben wird, aber eben vorher noch sehr, sehr viele eigentlich lebenserhaltende Maßnahmen erfährt, blockiert eben das Bett, das hatten wir gerade schon den Aspekt, für mögliche andere erkrankte Menschen. Dieser Jurist hat das weitergedacht und hat die Frage gestellt, ist es eigentlich okay, die Betten für diese potenziellen Corona-Patientinnen und Patienten freizuräumen, freizuhalten und damit eben andere wichtige Behandlungen zu verwehren, wenn diese Lage wirklich vorhersehbar war?
Also ich finde, auf die Art und Weise über Tod und Leben zu urteilen, ausgesprochen schwierig. Ich bin heilfroh, dass ich das nicht entscheiden muss, dass ich nicht in einer Triage-Situation bin. Aber grundsätzlich würde ich sagen, selbstverständlich braucht jeder von uns Hilfe. Und bisher ist es ja nicht so, dass Menschen, die in einer lebensbedrohlichen Situation sind, kein Bett mehr bekommen, weil andere eben Corona behandelt werden, sondern die Operationen, die verschoben werden, sind wichtige Operationen, aber keine lebensbedrohlichen bisher. Aber diese Frage, es hat auch immer etwas Zynisches, sich hinzustellen und mal drüber nachzudenken, wen lassen wir jetzt eigentlich krepieren und wem lassen wir eine Behandlung zukommen. Und ich bin mir eben auch, weil viele Corona-Gegner und Gegnerinnen eben so absolut irrational handeln, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das überhaupt erschrecken würde. Denn die Abschreckung, das wäre es doch eigentlich. Die Abschreckung zu sagen, wenn ihr Corona bekommt und nicht geimpft seid, dann könnt ihr nicht damit rechnen, dass ihr ein Intensivbett bekommt. Das heißt, wenn es euch richtig schlecht geht, dann kratzt ihr ab. Ich glaube nicht, dass das bei diesen Menschen ankommt. Also muss man sie ein Stück auch vor sich selbst schützen. Und dazu gehört natürlich auch ihnen nicht die Solidarität zu verweigern, auch wenn es echt schwer fällt.
Die CDU braucht einen neuen Vorsitzenden. Und das gendere ich ganz bewusst nicht, denn es wird ein Mann werden. Und die drei Namen, die schwirren ja seit einiger Zeit durch die Medien. Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Helge Braun. Die Journalistin Bascha Mika ist in dieser Stunde mein Gast hier in der Sendung. Frau Mika, Sie setzen sich ja jetzt schon seit längerem für Gleichberechtigung ein, machen sich stark auch für Frauen im Journalismus zum Beispiel. Und Sie waren als Chefredakteurin der Taz ganz lange die einzige Frau, die eine überregionale Zeitung geleitet hat. Wie sehr schmerzt es Sie denn jetzt zu sehen, dass die CDU offenbar fast vergeblich Frauen sucht, die da an der Spitze, ich würde fast sagen, gewollt sind?
Ja, man fasst sich wirklich an den Kopf. Also es gibt ja Experten aus dem Entwicklungshilfebereich, die sagen, die Modernität eines Landes misst sich daran, welche Stellung die Frau hat. Wenn man sich das anguckt, dann sind wir, was? Bananenrepublik? Schlimmeres? Also, und es ist wirklich erschreckend. Und wenn man sich angeschaut hat, gestern hatte ja Friedrich Merz im Adenauerhaus eine Fragestunde, da durften also Leute anrufen oder direkt mit ihm chatten. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Unter den ersten 15 Anrufern, ich gender es jetzt auch nicht, war eine einzige Frau. Eine einzige. Das zeigt, welche Kultur die CDU hat. Und man darf nicht vergessen, ihre Zahlen ansonsten sind ja auch lächerlich. Die CDU hat noch ein gutes Viertel Frauen in der Partei und weniger als ein Viertel Frauen in der Fraktion. Und alle Versuche, dass sich das ändert, werden auch auf eine Art und Weise in der Partei aufgenommen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie wirklich die Bereitschaft haben, Frauen zu akzeptieren und Frauen an die Stellen zu bringen, wo sie eigentlich hingehören. Denn sie wollen jetzt eine Quote einführen bei der CDU, aber nur, wenn sich an bestimmten Stellen genügend Frauen finden. Hallo?
Ich würde trotzdem den drei Kandidaten zugutehalten, dass sie sich Mühe geben. Also Friedrich Merz tritt ja nicht ganz allein an, er tritt im Team an. Sebastian Schajer aus Berlin soll Generalsekretär werden, wenn Friedrich Merz Vorsitzender wird. Und er hat auch eine Frau im Team. Er möchte dafür sogar einen neuen Posten schaffen. Die Kommunalpolitikerin Christina Stump soll stellvertretende Generalsekretärin dann werden. Immerhin, auch Norbert Röttgen hat eine Frau an seiner Seite, Franziska Hoppermann, die ist 39, kommt aus Hamburg, ist Bundestagsabgeordnete. Also es haben sich ja Frauen gefunden.
Ja, Frauen, die den Männern den Rücken frei halten, während die Männer an der Spitze stehen. Also das kann es irgendwie nicht sein. Und was ich auch überhaupt nicht begreife, ich verstehe die Frauen in der CDU auch nicht. Denn es gibt schließlich eine Frauenunion. Die gibt es schon sehr lange. Das sind tolle Frauen und die sind auch durchaus durchsetzungsstark. Nur sobald es darum geht, wirklich zu sagen, hallo, hier bin ich und ich mach's, ziehen sie sich zurück. Und ich weiß nicht, ob Sie vor Augen haben, wie die letzten Frauen gescheitert sind, und zwar nicht nur in der CDU, sondern eben auch in der SPD. Also wir haben ja noch das Beispiel Nahles vor Augen, Kramp-Karrenbauer in der CDU. Das mag manchen Frauen Angst machen, aber so geht es nicht. So wird es nicht funktionieren. Und ich finde die Anstrengungen der CDU-Granden zu sagen, na ja, wir haben ja dann irgendwo auch noch ein paar Frauen stehen. Also es ist vielleicht ein bisschen mehr als lächerlich, aber auch nicht sehr viel mehr. Obwohl ich glaube, dass die Frauen toll sind, die zum Beispiel Helge Braun wie Kai aus der Kiste gezogen hat.
Da hören wir doch auch mal eine Frau. Wir haben tatsächlich, vorhin habe ich mit meiner Redakteurin diskutiert, welche Töne wir einspielen könnten. Wir haben verschiedene rausgesucht und dann ist uns aufgefallen, oh, eigentlich wären es fast nur doch die Vorsitzenden gewesen oder die möglichen Vorsitzenden. Wir haben dann aber tatsächlich einmal einen Ton von Serap Güler rausgesucht. Die war ja gestern eben mit Helge Braun in der Bundespressekonferenz. Sie soll dann Generalsekretärin werden. Und Helge Braun hat ja sogar auch eine andere Frau noch mitgebracht, Nadine Schön, die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag ist. Und immerhin, Serap Güler, würde ich sagen, hat zumindest gleich mal versucht, mit ein paar Klischees aufzuräumen.
Er ist zweifelsohne der ruhigere von uns beiden, der Besonnene. Ich bin etwas anders, aber auch genau deshalb passt das so gut zusammen.
Also sie meinte, ja, er ist der ruhigere, der Besonnene, ich bin anders. Ist doch eine Ansage.
Ja, das ist eine Ansage, aber ehrlich gesagt, gelten Frauen immer als besonnen? Nö. Also, das würde ich nur nicht sagen. Also, ich weiß nicht, ob sie damit einem Klischee widerspricht. Das glaube ich eigentlich nicht. Aber der Hinweis auf das Team, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, das stand auch für sie im Vordergrund nach dem Motto, er steht zwar an der Spitze, wenn er es denn werden sollte, aber eigentlich arbeiten wir auf Augenhöhe. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das könnte ich Helge Braun durchaus zutrauen, ob ich das Merz zutraue. Ich glaube eher nicht. Nicht umsonst ist Friedrich Merz bei Frauen als Wählerinnen nicht gerade beliebt.
Noch eine letzte kurze Frage. Sie haben letztens in der Frankfurter Rundschau was geschrieben, als Bärbel Baas Bundestagspräsidentin wurde. Da schreiben Sie, die Mauern von Jericho wurden nicht durch Schalmeienklänge ins Wanken gebracht, sondern durch sehr lautes Posaunengedröhn. Was raten Sie der CDU? Wo soll sie die Posaune suchen?
In der Frauenunion, also oder bei allen Frauen in der Partei. Die müssen einfach lauter werden, die müssen sichtbarer werden und die sollen sich nicht immer von den Kerlen in der Union irgendwie klein machen lassen. Wobei man leider sagen muss, es gibt auch viele konservative Frauen in der Partei, die finden das eigentlich, also die traditionelle Geschlechterordnung auch einigermaßen okay. Aber mit diesen Frauen, finde ich, kann man sowieso keinen Staat machen.
Die Gewalt unter Paaren und Ex-Paaren, die ist im Jahr 2020 noch stärker gestiegen als in den Jahren davor. Das zeigt eine neue Studie vom Bundeskriminalamt und vom Bundesfrauenministerium. Die ist gerade vor gut anderthalb Stunden hier in Berlin vorgestellt worden. Und mein Gast in dieser Stunde ist die Journalistin Bascha Mika. Wir haben gerade schon gehört, sie setzt sich für Frauenrechte und mehr Frauen in sichtbaren Positionen ein. Und damit wir aber wissen, worüber wir sprechen, haben wir uns Unterstützung geholt. Meine Kollegin Heike Bredol im Nachbarstudio hat sich die Pressekonferenz angeguckt und kümmert sich heute für uns im Programm um das Thema. Deshalb auch erstmal die Frage an Heike Bredol. Ich habe gerade schon gesagt, die Zahl der Gewalttaten in Partnerschaften ist gestiegen. Wie stark denn?
Ja, im Jahr 2020 haben 148.031 Menschen Gewalt in der Partnerschaft angezeigt. Und dazu zählt auch die Gewalt, die von Ex-Partnern ausgeübt wird. Das ist ein Anstieg um 4,9% im Vergleich zum Vorjahr. Aber du hast ja auch schon gesagt, die Zahlen steigen seit vielen Jahren kontinuierlich an. Ganz überwiegend trifft Partnerschaftsgewalt Frauen. Etwa 80% der Opfer sind weiblich. Und man muss auch sagen, bei Gewalt in Partnerschaften geht es um verschiedene Gewaltdelikte. Bedrohung gehört dazu, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Vergewaltigung. Also sehr unterschiedliche Delikte. Am häufigsten betroffen waren Opfer zwischen 30 und 40 Jahren. Und 139 Frauen und 30 Männer wurden im Jahr 2020 durch ihre aktuellen oder ehemaligen Partner oder Partnerinnen getötet.
Bascha Mika, wenn Sie das so hören, überrascht Sie das?
Nein, nicht wirklich. Wir haben ja schon im vergangenen Jahr, als es losging mit Corona, darüber geredet, dass der Stress, der in Familien ausgebrochen ist durch die Pandemie, durch das enge Zusammenleben in Wohnungen, wo man keine Möglichkeit mehr hat, zur Arbeit zu gehen oder rauszugehen, viel Freizeit zu machen, Sport zu machen, dass der sich eben auch auswirkt und sich in Gewalt entlädt. Und das Brutale daran finde ich einfach nur, dass, einfach nur ist dumm gesagt, das Brutale daran ist, dass wir genau wissen, wenn wir nicht grundsätzlich etwas am Selbstverständnis von Männern in diesem Land ändern, dann werden die Zahlen, wie Ihre Kollegin eben sagte, auch weiterhin
ansteigen. Und von der Politik wird alles Mögliche an Prävention versucht und es werden die Gesetze verschärft, das ist auch alles gut, aber das reicht nicht aus. Wir müssen einfach drüber reden, was wir für eine Männerkultur in diesem Land haben, obwohl wir ja längst nicht mehr im Patriarchat leben, sondern nur noch in einer männerdominierten Gesellschaft. Aber wenn sich eben Männerdominanz dann auch noch in Gewalt äußert, dann gibt es überhaupt keine Toleranz mehr diesem Machtgehabe und Machtverhalten gegenüber. Denn das drückt sich ja in der Gewalt aus.
Dann würde ich gerne noch einen Aspekt nochmal aufgreifen, den Sie zu Anfang Ihrer Antwort angesprochen haben. Diese Frage, ist Corona schuld auch, dass diese Gewalt ansteigt? Heike Bredul, das ist ja immer wieder diese These, dass durch Corona die Gewalttaten zugenommen haben. Gibt die Studie das her? Ist das so, dass diese unfreiwillige Zweisamkeit zu mehr Gewalt führt in der Pandemie?
Also die Corona-Lockdowns im Jahr 2020 haben keinen eindeutigen Anstieg der angezeigten Fälle ergeben. Im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich im Frühling 2020 ein Anstieg um rund 3%, aber während dieser zweiten Lockdown-Phase ab Anfang November und dann bis nach Weihnachten sank die Zahl der registrierten Fälle dann im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 3%. Aber trotzdem sind sich eigentlich alle Expertinnen einig, dass Corona die Situation vor allem in bereits belasteten Partnerschaften erschwert oder eskaliert hat, eben aus all diesen Gründen. Enge, Stress, kein aus dem Weg gehen möglich. Und ein Hinweis ist die Auswertung des bundesweiten Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen. Die Zahl der Beratungskontakte hat während der Lockdowns erheblich zugenommen, nämlich um 15% im Vergleich zum Vorjahr. Und deswegen ist die Befürchtung, dass das Ausmaß von Partnerschaftsgewalt sich sogar vergrößert hat, ohne dass sich das bislang in polizeilich registrierten Fällen niedergeschlagen hat, auch weil eben die Situation im Lockdown es für Betroffene schwerer macht, Anzeige zu erstatten und auch für Außenstehende schwieriger, Gewalttaten im Umfeld überhaupt zu bemerken.
Mhm. Ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist wohl, Frau Bredul, dass Corona wirkt wie ein Brennglas. Also es ruft nichts hervor, was es nicht vorher schon gab. Denn diese Gewalt gegen Frauen gab es ja vorher auch schon und auch nicht wenig. Aber es verschärft die Lage und es bringt uns dazu, nochmal konzentriert darauf zu schauen, weil wir halt wissen, dass die Situation in den Familien sich dramatisch verändert haben. Wenn das wiederum, also dieses Brennglas, auf das wir schauen, dazu führen würde, dass wir dann auch effektive Maßnahmen ansetzen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, Frauen zu ermutigen, sich tatsächlich zu melden, bei der Polizei zu melden und die Täter anzuzeigen. Auf der anderen Seite stellen wir ja auch immer wieder fest, Frauen, die von ihren Männern halbtot geprügelt werden, gehen, kaum sind sie genesen und aus dem Krankenhaus entlassen, wieder zu ihnen zurück und sagen, er macht es nicht wieder. Und das nächste Mal sind sie dann nicht mehr halbtot, sondern ganz tot.
Bascha Mika und vielen Dank auch an Heike Bredul. Wir haben heute einen kleinen Frauenschwerpunkt hier in der Sendung. Wir schauen, was heute wichtig ist. Und es ist so, dass noch eine Studie zu Frauen und Frauengewalt herausgekommen ist. Und zwar nicht unbedingt in der realen Welt, sondern auch in der fiktionalen, nämlich der TV-Welt. Erstmal noch mal einen Schritt zurückgetreten und die Frage an Sie, Frau Mika. Zwischen 18 und 22 Uhr, sitzen Sie da oft vor dem Fernseher?
Nein, ich habe inzwischen auch keinen mehr, sondern nur noch meinen Laptop, sondern ich gucke halt kein lineares Fernsehen mehr, was nicht bedeutet, dass ich kein Fernsehen gucke.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe tatsächlich auch keinen Fernseher. Ich streame dann oder gucke in der Mediathek.
Genau.
Ich frage aber eben deshalb, weil diese Studie, die ich gerade schon angesprochen habe, genau das Fernsehprogramm zwischen 18 und 22 Uhr beobachtet. Das ist eine Studie, eine repräsentative Stichprobe von 8 Sendern, die da eingeflossen ist, ARD bis RTL 2. Und es ging eben genau um diese Sendungen. Und ein Ergebnis dieser Studie, die von der Malisa-Stiftung rausgegeben ist, von der Schauspielerin Maria Furtwängler, in etwa einem Drittel dieser Sendungen, die da analysiert wurden, am häufigsten aber in fiktionalen Programmen, wird schwere Gewalt gegen Frauen und Kinder gezeigt. Aber nur in 8% der Fälle kommen die Betroffenen selber zu Wort. Man könnte ja auch sagen, Hauptsache es wird thematisiert, besser als es unter den Tisch zu kehren.
Nein, da würde ich Ihnen widersprechen, denn es kann ja auch sein, dass es auf eine Art und Weise dargestellt wird, wo es entweder verharmlost wird oder wo potenzielle Täter, auch Täterinnen, aber hier geht es ja um Gewalt gegen Frauen, wo potenzielle Täter sogar ermutigt werden, weil es möglicherweise in einem Kontext erzählt wird, dass die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden, dass die Frauen sagen, ja, ich verzeihe dir, dass kein Ausweg für die Frauen gezeigt wird, an wen sie sich wenden können, wie sie Hilfe bekommen können. Und all diese Sachen verstärken natürlich ein gesellschaftliches Problem. Denn wir wissen, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen dem, was fiktional in Medien dargestellt wird, und dem, was in der Realität passiert. Das bleibt ja nicht ohne Wirkung. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich auch bei einer medialen Darstellung natürlich Gedanken darüber gemacht wird, wie gehe ich mit diesem Problem um.
Gleichzeitig haben wir ja gerade beide festgestellt, wir sitzen nicht zwischen 18 und 22 Uhr vor dem Fernseher. Wenn ich da auch
Aber wenn wir das streamen, ist es doch, beziehungsweise wenn wir das in der Mediathek angucken, wie es ganz viele Menschen machen, ist es kein Unterschied.
Das stimmt. Allerdings wollte ich eher darauf hinaus, dass die Mediennutzung auch bei jüngeren Menschen noch mal viel differenzierter ist. Also wenn ich auf meine kleine Schwester gucke, die ist gerade 20 geworden, die schaut eben auch kein Fernsehen mehr, auch wenig eigentlich in der Mediathek. Da geht es dann eher um TikTok, YouTube, Instagram, und da holt sie sich auch ihre Infos her. Das heißt, ich finde es ja gut, dass die Malisa-Stiftung eine Studie übers Fernsehen macht, aber müsste nicht auch, um eben jüngere Generationen von Mädchen und Frauen zu sensibilisieren, eigentlich ja viel mehr auch auf diese differenzierte mittlerweile Medien-Social-Media-Welt geschaut werden?
Das ist völlig richtig, aber man darf nicht vergessen, dass viele dieser Inhalte, über die wir jetzt reden, natürlich auch auf anderen Plattformen abrufbar sind und nicht nur bei den jeweiligen Fernsehsendern. Und da kommen zum Beispiel dann auch Kinder sehr viel einfacher dran, als sich das manche Erwachsene so vorstellen. Und es ist natürlich sinnvoll, sich ganz unterschiedliche Plattformen anzuschauen. Das hat Malisa zum Beispiel in einer vorausgegangenen Studie getan, wo es um die Präsenz von Frauen in fiktionalen Angeboten oder auch eben in nachrichtlichen Angeboten der Sender geht. Und da hat sie aber leider festgestellt, egal auf welcher Plattform das stattfindet, der Unterschied ist dann letztlich nicht so groß.
Bascha Mika war in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur hier mein Gast. Die Stunde ist schon rum. Vielen Dank, Frau Mika.
Es war mir ein Vergnügen, auch wenn wir nicht so vergnügliche Themen hatten.
Das stimmt. Ich schaue ja auch gerade aus dem Fenster. Ich habe gehofft, vielleicht noch einen Sonnenstrahl zu erhaschen. Ist leider relativ grau. Haben Sie trotzdem noch was Schönes vor heute?
Ja, ich gehe an den Schreibtisch und werde arbeiten, und Schreibtisch ist ja für Journalistin immer, wenn man nicht gerade rausgeht und als Reporterin arbeitet, auch immer ein Stück Heimat, und von daher nicht schlecht.
Das stimmt. Oder vielleicht noch mit einem schönen warmen Tee dazu oder so. Trinken Sie Ihr Tee oder Kaffee?
Tee.
Tee, also Tee zur Entspannung. Und ja, ich danke auch Ihnen fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis bald.